So, es geht heute weiter mit der Predigtreihe im Markus-Evangelium. Und heute ist ein riesenfettes Stück dran, Markus 9, die Verse 14 bis 29. Titel der Predigt ist Überwundene Widerstände. Und den Predigtgegenstand, den durfte ich jetzt in meiner Vorbereitungszeit auch gleich selber erleben. Ich habe eigentlich immer, ich versuche immer ganz viel Glauben aufzubringen, dass Gott mich in der Vorbereitungszeit irgendwie segnet und mir Gedanken gibt, die ich dann hier sonntags vortragen kann. Und diesmal, also es hat bisher immer funktioniert und es hat auch diesmal funktioniert, aber diesmal hat es sehr, sehr lange gedauert und war sehr, sehr spät. Ich war Freitag schon ganz verzweifelt und hatte überhaupt keine Idee und habe dann irgendwann nochmal so eine ganz liebe Schwester per WhatsApp angeschrieben, wo ich weiß, die betet regelmäßig für mich und gesagt, ich brauche irgendwie Gottes Hilfe, ich weiß gar nicht, was ich Sonntag sagen soll und ist ja auch nicht mehr so lange hin. Und aber bis Freitagabend kam gar nichts und ich bin dann irgendwann ins Bett gegangen und meine Frau hat mich auch noch gefragt, was ist denn? Und ja, da war ich ganz schön betrübt. Irgendwie habe ich gedacht, meine Güte, jetzt ist Freitagabend und Sonntagmorgen muss ich da stehen und ich habe noch keine Gedanken. Und Samstagmorgen bin ich dann, also Freitagabend um 18 Uhr schrieb dann meine Schwester dann noch zurück, sie betet für mich und Samstagmorgen bin ich dann um 6 Uhr aufgestanden und habe mich hingesetzt und nach 2 Stunden war 80% von dem, was ich jetzt hier habe, dann fertig. Und heute Morgen nochmal um 5:30 aufgestanden, nochmal 2 Stunden dann gesessen und das war's. Aber es hat mich schon viel, viel Glauben gekostet und ganz viel Hoffnung, dass es klappt, weil manchmal sitze ich einfach davor und sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht und habe überhaupt keine Idee, was ich denn zu so einem Text sagen soll. Ich war auch so leichtsinnig und als Johannes mich damals gefragt hat, willst du da über diesen Text predigen, der wäre jetzt so dran, da habe ich einfach ja gesagt. Kennt ihr den Text schon, den lesen wir gleich auch zusammen, das ist halt mit einer Dämonenaustreibung. Jesus treibt einen bösen Geist, einen Dämon bei einem Kind aus. Und da habe ich auch gedacht, oh nein, Dämonen, das ist ja jetzt auch nicht so mein Lieblingsthema. Was soll ich denn dazu sagen? Aber wie gesagt, es ist jetzt was entstanden und ich habe wirklich gebetet, dass Gott für uns, für euch, für eure Ohren, für eure Herzen jetzt etwas in meinen Kopf gelegt hat. Ich schlage vor, wir fangen damit an, diesen Text mal zusammen zu lesen. Der ist jetzt relativ lang, aber nicht kompliziert. Es ist eher so ein historischer Bericht, da ist jetzt nicht so viel komplizierte Lehre drin, aber da stecken ein paar sehr, sehr schöne Details drin. Wir gucken mal auf die Folie 1. Ich weiß nicht, ob ihr das von überall lesen könnt. Ich lese es jetzt einfach mal laut vor. Vers 14, Markus 9. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, also Jesus ist da mit ein paar Jüngern noch unterwegs und die gehen dann zu den anderen Jüngern, waren diese von einer großen Menschenmenge umringt. Darunter einige Schriftgelehrte, die ein Streitgespräch mit ihnen führten. Sobald die Menge Jesus sah, geriet sie in große Erregung. Alle liefen zu ihm und begrüßten ihn. Worüber streitet ihr euch denn? Fragte er. Einer aus der Menge antwortete, Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen. Ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Dem Jungen tritt Schaum vor dem Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, sagte Jesus zu ihnen. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Man brachte ihn, und so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, sodass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf den Boden wälzte. Wie lange geht das schon so mit ihm? Fragte Jesus den Vater des Jungen. Von klein auf, antwortete der Mann. Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Da schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, sodass die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Da stand der Junge auf. Als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm allein waren, fragten sie ihn, warum konnten wir denn den Geist nicht austreiben? Jesus antwortete, diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet. Soweit erstmal zu dem Markus-Text. Also wie ihr seht, das Kernthema ist, dass Jesus einen bösen Geist, einen Dämon austreibt. Wir haben also hier es mit der Konfrontation mit der unsichtbaren Welt zu tun. Und wir kennen ja Jesus, der ist uns vertraut. Der kam in unsere Welt hinein, wurde Fleisch, anfassbar. Damit können wir was anfangen und hat uns diese Welt bezeugt. Diese geistliche Welt, diese unsichtbare Welt, die wir nicht sehen können. Und wir wüssten eigentlich nichts über die unsichtbare Welt, wenn sie uns nicht von außerhalb in unsere Welt hinein offenbart würde. Ein Fisch im Aquarium, der kann über seine Außenwelt nicht viel rausfinden. Da nützt ihm auch kein Philosophiearbeitskreis. Er ist auf Offenbarung von außen angewiesen. Ja, wie soll ein Fisch im Aquarium etwas über die anderen Zimmer im Haus zum Beispiel herausfinden? Kann er nicht. Er ist auf Offenbarung von außen angewiesen. Und so geht es uns Menschen auch. Wir denken ja auch als Menschheit viel über unser Aquarium nach und philosophieren und versuchen etwas über den wirklichen Grund unserer Existenz herauszufinden. Aber das gelingt uns nur, und da haben wir Christen ja einen Riesenvorteil, wenn wir Offenbarung von außen bekommen. Wenn jemand aus dieser unsichtbaren Welt in unsere Welt hineinkommt und uns offenbart, was da draußen eigentlich wirklich los ist. Und was ist diesbezüglich auf unserer Erde passiert? Da heißt es so schön im Neuen Testament, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Also Gott ist es nicht egal, ob wir unwissend sind oder nicht, sondern er hat sich auf vielerlei und vielfältige Weise bezeugt, in der Vergangenheit schon, und ganz besonders hat er sich bezeugt und kundgetan durch Jesus. Und Jesus selbst hat noch ergänzend dazu gesagt, denn ich rede nicht aus mir selbst, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Also Jesus ist mit dem Auftrag auf diese Welt gekommen, um uns kundzutun über die unsichtbare Welt. Und wir wüssten auch zu so einem Thema wie Dämonen eigentlich gar nichts oder kaum irgendwas, wenn uns Jesus nicht irgendwie was darüber mitteilen würde. Gott lässt uns Menschen nicht im Dunkeln. Er hat eigentlich aufgedeckt das Geheimnis unserer Existenz und mitgeteilt, was soll das Ganze eigentlich hier? Warum sind wir hier? Warum gibt es uns? Warum leben wir? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und ich habe darüber nachgedacht, das hat ganz viel mit Wertschätzung zu tun, wisst ihr das? Ob ich jemanden informiere. Wenn mir jemand egal ist, dann kriegt er keine Informationen von mir. Ich bin ja viel in Unternehmen unterwegs und es ist immer ein Merkmal schlechter Führung, wenn Leute nicht gut informiert sind. Und man merkt ganz genau, wenn man Vorgesetzte hat, Chefs, denen die Mitarbeiter wichtig sind, die werden immer gut mit Informationen versorgt. Weil Leute, die mir wichtig sind, die versorge ich mit Informationen, denen teile ich Dinge mit. Das hat ganz einfach damit zu tun, dass wenn wir nicht informiert sind, fühlen wir uns nicht gut. Das hat mit dem Gefühl von Kontrollverlust zu tun und dann entsteht ganz viel Unsicherheit und Misstrauen. Und das sieht man in Firmen, dass das ein ganz wichtiges Thema ist, das Thema Kommunikation und Information der Mitarbeiter. Das ist so eins der Bereiche, womit ich mich beschäftige. Und das sieht man auch bei unserem Gott. Er liebt uns Menschen und er will, dass wir zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und darum hat er sich mitgeteilt und uns ganz viel Information gegeben. So, zurück zum Thema Dämonen. Wenn ich jetzt in einem Philosophie- oder Esoterikbuch von Dämonen lesen würde, das würde mich nicht überzeugen. Das hätte ich sofort in die Ecke geschmissen und gesagt, mit so einem Blödsinn will ich nichts zu tun haben. Aber jetzt komme ich hier in der Bibel zigfach auf dieses Thema und damit ist klar, es gibt eine Wirklichkeit, die ist unangenehm, aber die ist Fakt, die ist da. Und damit kann ich das nicht leugnen. Und nur weil ich das noch nie erfahren habe oder ich habe noch nie mit jemandem gesprochen, der mir gesagt hat, ich war dämonisch besessen und so ging es mir da, Das spielt gar keine Rolle, weil wenn Jesus hier von Dämonen redet, dann hat es die halt gegeben. Und es wird jetzt keine Predigt über die Welt des Bösen, über Dämonen, aber trotzdem ist es ja irgendwie ein Herzstück dieses Textes und darum muss ich darauf etwas eingehen. Wir finden eine Menge Informationen in der Bibel über die unsichtbare Welt. Natürlich das meiste über Gott, den Vater, über Jesus, den Sohn und den Heiligen Geist, über die ganze Heilsgeschichte und über die Menschen. Aber wir finden auch eine Menge Informationen über den Satan, über die Welt des Bösen und über die Engel des Satan. Das sind nämlich die Dämonen, die bösen Geister. Und wir haben es hier offensichtlich mit realen Personen zu tun. Nicht mit irgendwelchen Kräften, die man nicht identifizieren könnte. Es sind reale Personen, materiellose, reale Personen mit Geistern, die sich entschieden haben, dem Satan zu folgen. Und ich glaube, dass wir hier einen der Gründe haben, warum es auch so viel Böses auf der Welt gibt. Das ist schlicht und einfach die Existenz des Satans und seiner Dämonen. Und das liegt daran, dass die Engel genauso einen freien Willen haben wie wir Menschen. Sie sind keine Marionetten und unfreiwillige Sklaven Gottes. Es ist ein Merkmal Gottes, er will freiwillige Beziehungen haben, keinen Zwang. Er will niemanden dazu zwingen, ihm zu folgen und ihm zu gehorchen. Und solange es in diesem Universum einen Willen gibt, dem es frei steht, Gott nicht zu folgen, bahnt sich das Böse seinen Weg. Solange es in diesem Universum einen Willen gibt, dem es frei steht, Gott nicht zu folgen, bahnt sich das Böse seinen Weg. Und Gott verhindert nicht alles Böse und nicht alles Leid, das kennen wir alle aus unserem eigenen Leben, weil er die Freiheit darüber gesetzt hat. Gott ist Freiheit sehr, sehr wichtig. Und die Konsequenz dieses freien Willens ist nun mal viel Bosheit und auch viel Leid für unsere Welt. Das ist der Preis für unsere Freiheit. Und Jesus, der nennt den Satan auch nicht irgendwie despektierlich, du besiegter Winzling oder sowas. Nein, Jesus nennt den Satan den Fürsten dieser Welt. Jesus selbst ist der Fürst des Lebens, aber er nennt den Satan den Fürst dieser Welt. Und wir lesen in der Offenbarung, in dem letzten Buch der Bibel, dass der Satan nicht in der Hölle wohnt, sondern dass er auf diese Erde freigelassen ist. Und dass er einen großen Zorn hat, weil er weiß, dass er nur wenig Zeit hat und dass sein Gericht schon vorbereitet ist. Und wir wissen aus der Bibel, dass sein Ziel ist, die Schöpfung Gottes zu zerstören und vor allen Dingen die Menschenkinder, also uns, von der Erkenntnis der Wahrheit und vom wirklichen Leben fernzuhalten. Und dazu hat er viele, viele Mittel. Er verführt, verzehrt, belügt und wo er kann, da zerstört und mordet er auch. Und es ist nur ganz schwer vorstellbar, mit was für einem Ausmaß an Macht und Intelligenz und Bosheit wir es hier zu tun haben. Und darum finden wir in der Bibel auch keine Scherze über den Satan. Und auch Jesus hat diese Person, dieses Wesen sehr ernst genommen und die Bibel warnt uns auch vor ihm. Und trotzdem können wir auch sagen, und das wissen wir auch, dass der Satan bereits besiegt ist und darum ist er auch sehr, sehr zornig und die Zeit läuft gegen ihn und die Strafe ist schon vorbereitet. Und hier in unserem Markus-Text lesen wir jetzt davon, dass das Kind von einem stummen Geist besessen ist. Und diese Stummen oder diese Geister, es gibt verschiedene Arten von Dämonen, das sagt Jesus auch ganz explizit. Das sind sozusagen die Jünger des Satans. Das sind Engel, die sich gegen Gott entschieden haben und die dem Satan folgen und versuchen, diese Welt, diese Erde und die Menschheit in die Zerstörung, in das Unglück zu ziehen. So, glücklicherweise haben wir in unserer Kultur damit jetzt nicht so viel Erfahrung. Und das kommt bei uns hier scheinbar sehr, sehr selten vor. Ich sage scheinbar, weil ich glaube, das ist auch nicht immer so klar, ob irgendwo was Dämonisches mitwirkt oder nicht. Das kann man nicht so schnell identifizieren. Aber vielleicht ist es auch ein Grund, warum wir da glücklicherweise so wenig Erfahrung mitmachen, dass der Satan hier für unsere westliche Kultur eine ganz andere Strategie hat. Er hat ja längst die Massen von seiner Nicht-Existenz überzeugt und die überwältigende Mehrheit der westlichen Welt ignoriert er Gott längst. Und da hat er ganz andere Mittel. Und seine Dämonen hat er, glaube ich, in andere Gebiete dieser Welt gesandt. Hier gibt es die Aufklärung, die Philosophie und materialistische Wissenschaft. Da hat er es vielleicht gar nicht mehr so nötig, mit Dämonen zu arbeiten. Aber in anderen Kulturen ist das etwas ganz anderes. In Afrika zum Beispiel oder auch gerade so im Fernen Osten, da ist da ist dieses Thema Dämonie und Geisterwelt etwas ziemlich Normales. Und was mir mal, da mal so die Augen geöffnet hat, also mal ein außerbiblischer Bericht, den ich für extrem glaubwürdig halte. Also ich empfehle euch übrigens nicht, das Thema Dämonen zu googeln, wie man so schön sagt, oder darüber so viel zu recherchieren. Man trifft da auf sehr viel Skurriles und auf ganz viele, wo ich glaube, es ist besser, dass man sich das gar nicht anschaut und sich gar nicht damit beschäftigt. Aber ich habe hier einen Bericht von jemandem, der, den kennt ihr vielleicht sogar, von Rabindranath Maharaj, der hat so einen Klassiker geschrieben, das kennen die Älteren von euch bestimmt alle, das Buch Der Tod eines Guru. Und der war hinduistischer Brahmane, wurde in seiner Kultur als Gottheit angebetet und ist irgendwann als junger Erwachsener Christ geworden und hat dann sein Leben als Biografie verfasst. Das Buch kann man auch kostenlos im Internet als PDF runterladen. Und der erzählt so ein paar Details auch über diese Geisterwelt. Und da habe ich zum ersten Mal vor Jahren gedacht, wow, jetzt kann ich mir da irgendwie was drunter vorstellen. Die Bibel geht ja nicht so sehr spezifisch drauf ein, aber hier war dann auf einmal so ein Praxisbericht von jemandem, der selber davon betroffen war und selber damit umgegangen ist. Ich habe euch mal ein paar Fotos zusammengestellt. Das ist die Seite davor. Ja, das ist der Herr Maharaj, der heute weltweit unterwegs ist und Vorträge hält. Das sind mal so Abbildungen aus so hinduistischen oder buddhistischen Tempeln. Und da steckt, das ist nicht nur einfach ein fantasievolles Gemälde, wo die Kinder zu einer Kunstwoche, ich sag mal, Veden und Kunst zusammengekommen sind und gemalt haben, so wie unsere Kinder zur Bibel, sondern das sind Wesen, die gemalt worden sind, weil die Gläubigen in ihrer Meditation, in der Trance mit diesen Wesen kommunizieren und ihnen begegnen. Und ich lese euch mal so einen ganz kleinen Abschnitt nur aus diesem Büchlein, wo Rabbi Maharaj halt schreibt, nichts war wichtiger als unsere tägliche transzendentale Meditation. Das Herz des Yoga, welche Krishna als den sichersten Weg zur ewigen Glückseligkeit empfahl. Es konnte aber auch gefährlich sein. Beängstigende psychische Erlebnisse erwarteten den Unachtsamen. Man wusste von Yogis, wie sie die Veden beschrieben, die von Dämonen besessen worden waren. Die Grenze zwischen Ekstase und Horror war sehr schmal. Darum wurden wir Neulinge streng überwacht. In der täglichen Meditation begann ich, psychedelische Farben wahrzunehmen, hörte überirdische Musik und besuchte sogar geheimnisvolle Planeten, wo die Götter mit mir sprachen und mich ermutigten, nach noch höheren Bewusstseinsstufen zu streben. Zuweilen begegnete ich in der Trance jenen schrecklichen dämonischen Wesen, die in Hindu-, Buddhisten- und Shinto-Tempeln abgebildet sind. Es war eine schreckenerregende Erfahrung, doch erklärte man mir, dass es völlig normal wäre. Das ist ihr könnt das auch, wenn ihr das bei YouTube eingebt, das ist ein kostenloser Bericht, den hat er mal hier in Europa irgendwo gehalten, wo er fast 2 Stunden lang über sein Leben spricht im Hinduismus und seine Erfahrung auch mit dieser Welt und auch welche Kräfte auf einmal da auf ihn wirkten und in seiner Familie. Das da rechts ist sein Vater, der hat die letzten 8 Jahre seines Lebens kein Wort mehr geredet, der war nur noch in Trance und wurde von Hindus, dem wurde geopfert, die Leute sind dahin gepilgert und man hat ihn als Gottheit angebetet. Und dieses heilige Wesen fiel dann sozusagen auf seinen Sohn, als der Vater starb und er ist in dieser Rolle dann groß geworden und später Christ geworden. Also für jeden, den das Thema interessiert, kann ich das ganz, ganz herzlich empfehlen. Guckt da mal rein, guckt euch das mal an. Über unsere westliche Ignoranz dieser Dimensionen schütteln die Leute dort drüben nur ungläubig den Kopf. Was natürlich nicht heißt, dass der Kontakt zu dieser Welt in unseren Breitengraden gar nicht vorkommt, keinesfalls, leider. Aber wie gesagt, das ist ein schwieriges Thema und ich glaube, im Neuen Testament finden wir auch nirgendwo die Aufforderung, uns damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, das hat seinen Zweck und seinen Sinn. Auf jeden Fall sehen wir hier in unserem Markus-Text eine Manifestation von dämonischer Kraft. Und das Ziel, und hier in diesem Fall ist ein Kind betroffen, ein kleiner Junge, ist die Entwürdigung und der Tod dieses Menschen. Das ist mal ein Bild, wie man hier sehen kann, wie ein Vater ein Kind, einen Jungen hier zu Jesus bringt. Das Bild kannst du jetzt ruhig dann vorne lassen. So kann man sich das vielleicht vorstellen, wie das war, dass dieser Vater ganz verzweifelt zu Jesus ging. Und ich kann mir vorstellen, dass die Situation für diese Familie, Markus Evangelium, wir lesen das so durch und das ist dann halt ganz nüchterner historischer Bericht, aber die Situation für diese Familie war mit Sicherheit ganz dramatisch und ganz schrecklich. Und wenn man sich vorstellt, dass ein eigenes Kind von fremden Mächten besessen ist, die es versuchen umzubringen, und das Kind hatte mit Sicherheit auch viele Wunden von diesem Kontakt mit Feuer und so weiter, und kein Arzt, kein Mensch konnte bisher helfen. Ein verzweifelter Vater und eine aussichtslose Situation. Aber jetzt kommt Jesus. Der Fürst des Lebens kommt in sein Dorf. Und jetzt keimt Hoffnung auf. Jetzt wird dann ganz aufgeregt. Er mobilisiert sich, nimmt seinen Sohn auf den Arm und dann nur noch hin zu Jesus. Ihr habt das am Anfang von unserem Text schon gesehen und ich finde das immer ganz toll, was Jesus damals für was Furore der gesorgt hat. Sobald die Menge sah, geriet sie in große Erregung und man hört so, dass immer riesige Menschenmengen sich dort aufhielten, wo Jesus war. Das ist nicht im Verborgenen geschehen, sondern als Jesus sich hier bekannt gemacht hat auf der Erde, das hat eine Riesenwelle gemacht. Und so hat auch dieser Vater davon gehört und jetzt keimt Hoffnung auf und er sammelt all seinen Glauben, dass diese Aussichtssituation sich vielleicht doch noch ändern könnte und bringt den Jungen zu Jesus. Und wir lesen dann, ich brauche das jetzt glaube ich nicht alles wiederholen, der Vater bringt den Jungen zu Jesus, dieser Geist sieht Jesus und sofort übernimmt er wieder die Kontrolle über diesen Jungen, der bekommt dann wieder einen solchen Anfall, wälzt sich auf den Boden und Jesus fragt ihn, wie lange dieser Junge davon schon betroffen ist und der Vater sagt ihm von Geburt an und dass er ihn oft ins Feuer oder ins Wasser geworfen hat und dann sagt er doch, wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Und Jesus antwortet, provozierend, für den, der glaubt, ist alles möglich. Und dann ruft der Vater etwas aus, was einer meiner regelmäßigen Herzensschreie ist. Vielleicht kennt ihr das auch. Ich glaube, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Ich glaube, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Und dann befiehlt Jesus diesem Geist, und der Geist führt nochmal dazu, dass der Junge aufschreit und dann bleibt der Junge regungslos liegen und Jesus richtet ihn auf und der Junge lebt wieder und ist nicht mehr besessen. Und zunächst nochmal zu dieser Austreibung. Also die Autorität Jesu über die Welt der Dämonen ist sonnenklar. Es gibt ja mehrere Berichte, wo Jesus auf Dämonen stößt und da findet keine Diskussion statt, kein Kräftemessen. Da ist auch keine Diskussion, wer bist denn du, sondern den Dämonen ist völlig klar, hier steht die höchste Autorität des Universums vor mir. Da wird nicht diskutiert. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes, antwortet ein Dämon mal zu ihm. Und dann bitten sie ihn noch manchmal, ob sie nicht hier oder da noch hingehen dürfen. Aber es ist völlig klar, wer Jesus ist und welche Autorität er hat. Und da, wo diese Welt der Finsternis Jesus begegnet, da ist von vornherein klar, wie das ausgeht. Der Dämon gehorcht sofort und dann ist der Junge frei. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, hat Jesus gesagt. Und da ist nichts ausgeschlossen. Und schon gar nicht die Welt des Bösen, die Welt der Finsternis. Jesus hat Autorität über alles. Und für alle Kinder Gottes gilt, Kinder, ein Satz aus dem 1. Johannesbrief, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Amen. Jesus ist größer als alle Kräfte, die in dieser Welt sind. Und wir brauchen keine Angst vor diesen Mächten zu haben, lediglich Respekt, das ist etwas anderes, aber keine Angst. Und Jesus ruft auf uns auch heute zu, für den, der glaubt, ist alles möglich. Und er verheißt uns Befreiung von allen Mächten, der Sünde und des Todes und stattdessen ein Leben, das von Glaube, Hoffnung und Liebe gekennzeichnet ist. Und das war schon häufig hier mein Thema. Wir haben so viele tolle Verheißungen in der Bibel. Jesus hat uns so viel versprochen. Und mir persönlich geht es dann wie dem Vater des Sohnes. Ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Und dann ärgere ich mich so und verstehe nicht, warum ist mein Glaube denn so klein, so schwach? Warum habe ich so wenig Hoffnung manchmal für die Zukunft? Warum überkommen mich so alltägliche Sorgen und der Blick ist total getrübt auf meinen Herrn und auf das, was er für mich tun kann? Aber damit geht es diesem Vater und auch mir und vielleicht auch einigen von euch nicht allein. Diese Diskussion hatte Jesus mit seinen Jüngern nämlich nach diesem Ereignis auch noch. Das steht nicht im Markus-Evangelium, sondern es gibt einen Parallelbericht in Matthäus 17. Da kann man lesen, dass nicht nur das Thema diese Art kann durch nichts austreiben, als nur durch Gebet von Jesus gesagt wurde, sondern die hatten auch noch ein Gespräch über den Glauben. Da steht nämlich später, als die Jünger mit Jesus allein waren, das gleiche Ereignis, fragten sie ihn, warum konnten wir den Dämon nicht austreiben? Wegen eures Kleinglaubens, antwortete er. Ich sage euch, selbst wenn euer Glaube nur so groß wäre, so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort, und ihr werdet dorthin rücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Und ein paar Kapitel vorher im Markus-Evangelium haben wir auch schon gesehen, dass Jesus seinen Jüngern die Vollmacht gegeben hatte, Dämonen auszutreiben. Aber anscheinend war das hier eine besondere Art, die halt für die der Glaube dann halt nicht mehr ausreichte und auch ihr Gebet nicht. Vielleicht hatten sie sich zu sehr auf sich selbst verlassen. Auf jeden Fall hatten die Jünger versucht, diesen Dämon auszutreiben. Es ist ihnen nicht gelungen und Jesus sagt eigentlich zwei Sachen. Ihr müsst beten und euer Glaube ist zu klein. Und diese Situation kennen wir, glaube ich, alle. Wir haben, Gott sei Dank, hoffe ich jedenfalls, keine besessenen Kinder. Aber Jesus hat uns eine gewisse Vollmacht gegeben. Wir sind sein Volk, seine Kinder, seine Geschwister, sein Eigentum. Aber unser Glaube und unser Gebet reichen nicht aus, um diese Dinge Wirklichkeit werden zu lassen. Jesus hat uns die Fülle des Lebens verheißen. Er ist der Fürst des Lebens. Er will uns teilhaben lassen an seinem Leben. Aber wir sind zu glaubensschwach und zu schwach im Gebet, um diese Dinge Wirklichkeit werden zu lassen. Und darum möchte ich jetzt nochmal mit euch gucken auf das, was Glaube eigentlich ist. Die schönste Definition von Glauben, finde ich, eigentlich steht im Hebräer Kapitel 11. Das kennt ihr bestimmt. Ich habe mal zwei verschiedene Übersetzungen nebeneinander gehalten, die ich beide sehr, sehr treffend finde. Es ist aber der Glaube ein zuversichtliches Vertrauen auf das, was man hofft, ein festes Überzeugtsein von Dingen, die man in Klammern mit Augen nicht sieht. Oder aber nochmal eine leicht andere Version. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Das erste ist, glaube ich, Menge, das zweite ist Schlachter. Aber es ist klar, es ist eine feste Zuversicht. Es ist nicht ein schwammiges Fürwahrhalten. Ja, ich glaube auch, dass das stimmt. Nein, es ist eine feste Zuversicht, ein zuversichtliches Vertrauen, ein festes Überzeugtsein, eine Überzeugung von Tatsachen. Ja, wir sind ja nicht irgendwelchen Mythen gefolgt oder irgendwelchen Eindrücken aus Träumen, sondern wir haben ja mit Tatsachen zu tun, mit historischen Fakten, mit einem Jesus, der in diese Welt gekommen ist. Und diese feste Zuversicht und diese Überzeugung, die war bei dem Vater des Jungen wahrscheinlich ziemlich schwach ausgeprägt. Und das sieht auch bei mir häufig nicht anders aus. Da scheinen die Sorgen des Lebens manchmal viel größer als die Zuversicht auf die Erfüllung dessen, was Jesus uns verheißt. Es gibt Sorgen, was unsere Arbeit betrifft, dass wir im Job nicht gut klarkommen oder dass wir keinen geeigneten Job finden. Es gibt Sorgen mit dem Partner, es gibt Sorgen um die eigene Gesundheit, vielleicht um die Finanzen. Es gibt Sorge, die wir in den Beziehungen haben, vielleicht mit unseren Kindern. Ich glaube, es gibt niemanden, der nicht große Sorgen hat. Und manchmal sind diese Sorgen viel, viel größer als unser Glaube, dass diese Sache sich noch verändert. Und dann kommt Jesus in unser Leben und provoziert uns immer wieder mit solchen Sätzen wie, alles ist möglich dem, der glaubt. Alles ist möglich, da ist nichts ausgeschlossen. Wir haben einen Herrn, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Also er ist leistungsfähig, uns zu helfen. Er hat genug Möglichkeiten, er ist zu jeder Zeit bei jedem von uns, in jeder Situation. Und er ist auch gewillt, uns zu helfen. Also allein von der Logik her muss man sagen, die Chancen, dass Jesus hier recht hat, die sind sehr, sehr groß. Alles ist möglich, dem, der glaubt. Und das entspricht leider so manchmal gar nicht unserem Alltagsleben. Mein Glaube muss also, habe ich so selber gedacht, noch viel kleiner als ein Senfkorn sein. Aber das reicht ja schon. Wir sehen ja hier, dass dieser Mini-Glaube des Vaters ja reicht. Er wendet sich an Jesus, er bittet und er bekommt. Er bekommt sein Wunder, auch obwohl sein Glaube so klein war. Hilf mir, Herr, loszukommen von meinem Unglauben. Schreien wir noch so zu Gott? Haben wir auch noch die Hoffnung, dass dieser Unglaube nicht für immer so bleiben muss? Dass wir zuversichtlicher werden? Dass wir morgens schon erwartungsvoll aufwachen wie ein Kind mit fröhlichen Augen, was der Tag so bringt, was wir heute Gutes erfahren werden, was Gott in unserem Leben tun wird. Bei mir ist es häufig nicht so, aber ich habe nicht die Hoffnung verloren, dass es nicht irgendwann so sein wird. Weil ich glaube, dass Gott ja auch ein liebendes Interesse daran hat, dass wir ihm immer mehr vertrauen können und dass er uns dahin führt und uns auch hilft, ihm vertrauen zu können. Und das ist mein täglicher Kampf. Es vergeht, glaube ich, kaum einen Tag, wo ich da nicht drüber nachdenke. Zuversicht im Glauben auf der einen Seite und dann die Sorgen des Lebens auf der anderen Seite. Und es ist immer so ein Kampf, wer da gewinnt. Aber wir haben jemanden an unserer Seite, der uns helfen will. Tröstend finde ich, dass es den Menschen zu keiner Zeit anders ging. Auch den Jüngern nicht. Und die hatten Jesus direkt lebendig vor Augen. Und ich finde auch tröstend, dass Jesus zwar manchmal den Kopf schüttelt und seine Verwunderung über den Unglauben der Menschen äußert, so auch ja in unserem Text. Aber zu seinen Freunden sagt er, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Ich habe für dich gebetet und Jesus betet für jeden von uns, dass unser Glaube nicht aufhört und dass der Senfkornglaube größer wird und dass wir immer wieder die Hoffnung haben, auch zu ihm zu kommen und nicht aufgeben, bis wir unser Wunder haben, bis Gott in unserem Leben wirkt. Wenn wir uns an Jesus wenden im Gebet, dann öffnet er die Tore des Himmels und wir bekommen, was wir bitten. Aber es wird uns nicht hinterhergeworfen. Gottes Güte wird nicht maßlos an die Gleichgültigen ausgeteilt. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Gott verschleudert seine Güte nicht einfach an diejenigen, denen es gleichgültig ist. Wir müssen schon zeigen, dass das wichtig ist. Das ist der Preis im Grunde dafür. Gottes Güter sind wunderbar, aber sie werden einem nicht nachgeschmissen, sondern wir müssen schon zu ihm kommen und ihn auch bitten. Aber dann gibt er gern und wir bekommen, was wir bitten. Und Gebet, das lernen wir noch aus diesem Text, ist eine der Voraussetzungen, um unseren Glauben zu stärken und um zu empfangen, was Jesus uns verheißen hat. Glaube wie ein Senfkorn reicht aus, um Berge zu versetzen. Aber der Glaube muss sich in Bewegung setzen und durch Gebet mit dem Himmel in Kontakt treten. So wie der Vater in unserem Text hier seinen kleinen Glauben investiert hat und zu Jesus geht und er bekommt seinen Herzenswunsch, sein Kind wird befreit. Das heißt, egal wie klein dein Glaube ist und egal wie laut dein Schrei ist und dein Ärger über deinen eigenen Unglauben, wenn wir dranbleiben an Jesus, wenn wir uns zu ihm wenden, wenn wir im Gebet zu ihm gehen, dann werden wir unser Wunder erleben. Früher oder später, alles hat seine Zeit. Dann werden wir Wunder der Heilung haben, Wunder der Befreiung, Wunder in unseren Herzen und in unseren Seelen. Bittet, so wird euch gegeben, hat Jesus uns versprochen. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Und das hat er nicht einfach so gesagt, das meint er ganz, ganz ernst. Und das möchte ich jetzt mit euch nochmal gemeinsam tun. Lasst uns nochmal alle aufstehen und gemeinsam beten. Ja, Jesus, du lädst uns ein, bei dir anzuklopfen, dich zu suchen. Und zu bitten. Und ich danke dir zuerst einmal, dass deine Liebe zu uns so groß ist, dass du unendlich viel Geduld mit uns aufbringst. Und egal wie viel wir in unserer Vergangenheit schon vermasselt haben, du gibst uns nicht auf. Du hältst unseren Glauben am Leben. Du betest für uns, dass unser Glaube nicht aufhört. Du kümmerst dich um jeden von uns ganz individuell. Und für jeden von uns hast du Schätze im Himmel, die du uns geben möchtest, die du uns schenken möchtest. Und wir möchten dich heute Morgen gemeinsam bitten, dass du uns hilfst, loszukommen von unserem Unglauben, dass unser Vertrauen, unsere Zuversicht in dich als Person immer größer wird. Und dass das Senfkorn nicht ein Senfkorn bleiben muss, sondern dass es wächst. Und ich danke dir einfach dafür, Herr, dass du diese Geduld mit uns hast und diese Liebe zu uns. die niemals aufhört. Du bringst uns ans Ziel, du bewahrst uns auch vor allen bösen Mächten. Dir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden und du wohnst in uns. Und darum können wir ganz zuversichtlich sein. Und darum können wir auch so viele Sorgen einfach von uns wegschieben, weil wir wissen, dass wir eigentlich keinen Grund dazu haben. Herr, wir preisen dich und wir danken dir für deine Güte. Wir danken dir für den Glauben, den du uns geschenkt hast und für die Liebe, die du zu uns hast. Amen.